Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Er hat Orte gesehen, von denen andere nicht mal träumen. Er hat Menschen getroffen, deren Geschichten man kaum glauben kann. Und er hat mitten in Deutschland einen Ort geschaffen, an dem Ortsschilder aus aller Welt friedlich nebeneinander stehen. Als Symbol für Toleranz, für Respekt und für Fernweh. Heute treffe ich einen Mann, der mit Kamera, Kompass und ganz viel Idealismus unterwegs war und geblieben ist. Klaus Bär, Weltenbummler, Filmemacher, Gründer des Fernwehparks. Zwischen Hollywood-Sein und Heimatstadt reden wir über verrückte Reisen, schräge Promi-Momente und die große Sehnsucht nach einer offenen Welt. Also, Koffer auf, Kopf auf und los geht's. Willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern und herzlich willkommen, Klaus Bär.
Ja, herzlich willkommen auch, André. Lieber André, ich freue mich sehr, heute auf diese Art und Weise wieder mal von dir zu hören. Also ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Ja, für alle, die uns heute zuhören, vielleicht sei gesagt, wir kennen uns schon seit über 25 Jahren. Wir sind privat befreundet. Lieber Klaus, das nur zu Beginn an. Ich duze ja meine Gäste in der Regel, also in dem Falle natürlich auch dich. Du bist 1951 geboren in Hof an der Saale. Das ist ganz oben in Bayern. Mhm. Was war denn in deinem Leben zuerst da? Die Kamera oder das Fernweh?
Oh, ich würde sagen beides. Denn ich kann mich erinnern, so als Jugendlicher, als Kind, habe ich schon gerne fotografiert, teilweise noch in Schwarz-Weiß. Und ich war mit meinem Vater dann auch in der Dunkelkammer, er hat auch fotografiert. Und da weiß ich noch genau wie heute, als wir dann das Rotlicht angemacht haben und die ersten Filme entwickelt haben. Und als ich dann als das Fotopapier da im Entwickler lag, sich dann die ersten Konturen abgezeichnet haben. Das hat mich fasziniert. Ja, und als dann die ersten Kameras so auf den Weg kamen, habe ich dann versucht, auch die bewegten Bilder einzufangen. Das heißt, nach der Fotografie hat mich Kino schon immer fasziniert. Die Karl-May-Filme, einfach das bewegte Bild auf der großen Kinoleinwand. Und ich habe mir dann meine erste Super-8-Kamera gekauft. Aber Fernweh ist parallel gelaufen. Denn als ich früher, so als Jugendlicher, 12, 13, ich war schon immer schlageraffin, die Lieder von Freddy Quinn im Radio hörte, unter fremden Sternen fährt ein weißes Schiff nach Hongkong, hat mich also Freddy schon immer fasziniert mit seiner markanten, dunklen Stimme und natürlich vom Thema her, ferne Länder, fremde Städte, einfach dieses Fernweh. Und da habe ich gespürt, da ist was dran. Also das hat mich schon immer interessiert. Und dann natürlich die Fotografie und die ersten Filme, die ich natürlich dann erstmal gemacht habe mit meinen Eltern in Österreich. Erste kleine Super-8-Filmchen. Ja, und dann ging es also dann nach meiner Hochzeit schon auf eine große Reise, aber das ist dann ein ganz anderes Kapitel.
Ja, wer dich kennt, weiß, man kann mit dir stundenlang über alles sich unterhalten, was auf diesem Planeten passiert. Du hast unfassbar viel erlebt, aber du hast dann vor allem erstmal eine klassische Ausbildung gemacht, nämlich nach der Realschule eine Lehre zum Bankkaufmann. Doch für dich war schon früh klar, irgendwie die Welt und die Kamera zählen mehr als Formulare und Zahlen.
Oh ja, du sprichst also ein Horrorerlebnis in meinem Leben an. Ich wollte also nie in die Bank. Das bedeutet, ich hatte nicht gewusst, wohin meine Reise führt beruflich. Ich hatte also an und für sich recht gute Noten und da ist damals noch jemand von der Sparkasse zu uns nach Hause gekommen und hat gesagt, der Klaus hat sehr gute Noten und so weiter. Wollte der nicht in die Sparkasse gehen? Und ich hatte keine Ahnung, was ich überhaupt mache. Meine Eltern haben dann gesagt, ja, da bist du immer schön angezogen, das ist doch ein ordentlicher Beruf. Und für mich war es wichtig, dass ich also Samstag und Sonntag nicht arbeiten muss. Da wollte ich meine Ruhe haben. Ich wusste nichts anderes und dann bin ich halt in die Bank gegangen, habe eine Banklehre gemacht, auch einen recht guten Abschluss. Aber ich muss ehrlich sagen, in der Schule hatte ich immer so zwischen 4 und 5, teilweise auch ein paar 6er im Rechnen. Und Zahlen und Formulare haben mich mein Leben noch nie interessiert. Aber ich habe gesagt, ordentliche Berufssparkasse, da gehst halt mal hin. Naja, und dann war ich 40 Jahre in der Sparkasse. Und für mich, muss ich jetzt ehrlich sagen, Schock, 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 das war ein Höllengefängnis für mich, ein Lebensgefängnis. Ich war da eingesperrt in den Glaskäfig, musste Geld auszahlen, dann am Schalter Anlageberatung, Formulare. Aber ich hatte nie den Mut auszusteigen, zumal ich meine Frau bei einem Betriebsausflug nach Kufstein kennengelernt habe. Sie war auch eben in der Sparkasse. Und sie ist der absolute Kopfmensch und ich der absolute Bauchmensch. Und ich habe mir gesagt, naja, ich habe nie den Mut, aber ich muss da aushalten bis zur Rente, bis zur ersten Möglichkeit, den Ort des Grauens, sagen wir mal, fluchtartig verlassen zu dürfen. Das war mit 57,5. Ich muss mir einen Sinn im Leben suchen. Und dann war unsere Hochzeitsreise angestanden. Ich weiß noch wie heute. Wir lagen da auf dem Fußboden im Wohnzimmer, haben Reisekataloge durchgeblättert. Meine Frau wollte nach Mallorca und ich habe gesagt, auch die Riesenhochhäuser. Ich habe gesagt, ich bin immer nur nach Österreich gefahren. Ich hatte keine Ahnung, wo ich hin wollte. Und dann sind wir auf ein Reiseangebot nach Tunesien gestoßen.
Gesagt, das wäre nämlich, wenn ich dich ganz kurz dazu nehme, das wäre nämlich auch meine nächste Frage ja schon gewesen. Gab es denn den einen Moment auf einer deiner Reisen, der dein Leben für immer verändert hat? Das war, glaube ich, Tunesien.
Genau so ist es. Und dann hatte ich die Hotelbauten so im maurischen Stil gesehen in dem Hotelkatalog, habe gesagt, Mensch, lasst uns doch das buchen. Und dann sind wir nach Tunesien geflogen und schon am Flughafen die ersten Verschleierten. Ich habe gesagt, das darf denn nicht wahr sein, das ist doch wie aus Scheherazade, 1001 Nacht. Und dann sind wir zum Flughafen, vom Flughafen ins Hotel gefahren, es war Nacht gewesen, dann haben wir so die kleinen Lokale gesehen oder die kleinen Hütten, saßen verschleierte Menschen vor Lagerfeuern, habe ich gesagt, das ist eine ganz andere Welt, das ist ja ein Wahnsinn. Naja, 3 Tage später haben wir dann unsere erste Safari gebucht, in Anführungszeichen, wir waren ja nicht in Ostafrika, sondern in der Wüste, so ein Wüstentrip rein in die Ausläufe der Sahara und dann steckten wir bei Kebeli in unseren ersten Sandsturm. Ich hatte damals schon eine Super 8 Kamera dabei und dann sind wir fast im Sandsturm mit einem Kamel zusammengestoßen und dann zu früh im Hotel dann früh um 5 schalten der Ruf des Muezzins durch die Oase, die Sonne ging auf. Gänsehaut jetzt pur, auch beim Erzählen. Ich habe gedacht, das ist es. Das ist die Welt, nicht hinterm Bankschalter. Ich muss raus in die Welt. Und Tunesien, diese erste kleine Wüstentour, war quasi sozusagen der erste Einstieg in mein gelebtes und gespürtes Fernweh, was mich dann in die anderen Länder getrieben hat.
Also wenn man dir so zuhört, man fühlt sich ja mittendrin, als wenn man wirklich live dabei war. Ja. Jetzt hättest du ja auch eine Sparkasse in Tunesien eröffnen können. Aber das wolltest du dann auch nicht.
Das wollte ich nicht. Da hätte ich vielleicht ein paar Sandrosen verkaufen können oder sowas in Richtung diese Wüstengebilde. Ja. Aber dann sind wir nach Hause gekommen. Ich habe dann meine ersten Super 8-Film gemacht. Und ja, muss aber dann Folgendes dazu sagen, ja, später waren wir dann in Marokko gewesen, sind ins Andi-Atlas-Gebirge gefahren mit Land Rover und sind dann aber immer wieder abgebogen, als es dann so richtig in die hohen Sanddünen reinging. Und dann hatte ich mir gesagt, Sahara, allein dieser Name ist Faszination für mich. Und 1978 haben wir dann eine richtige Sahara-Expedition gebucht, allerdings geführte Tour, aber trotzdem ging mitten hinein ins Dasidi-Gebirge, hohe Sanddünen, Sandsturm. Und als ich dann zu Hause den Film gezeigt habe an der Volkshochschule, ich habe dann also ganz primitiv vertont, Originalgeräusche aufgenommen, es kam ein Zuschauer auf mich zu und sagte, Herr Bär, ich war jetzt durch Ihren Film mitten in der Sahara, ich habe die Sandkörner auf meinen Zähnen knirschen gehört, habe gesagt, Mensch, das ist das beste Kompliment, was man von einem Zuschauer je bekommen kann. Und dann habe ich begonnen, eben weitere Filme zu machen. Aber ich muss sagen, die Sahara war fast ein Wendepunkt, der mich veranlasst hatte, keine Fernreisen mehr zu machen, sondern nur noch wieder nach Österreich zu fahren.
Oh, aber dann dafür warst du dann in den kommenden Jahren ja wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Darüber sprechen wir auch noch. Ich merke übrigens auch schon ein leichtes Sandfeeling am Schuh, während ich dir hier lausche. Jetzt bist du ja in deinem Leben vielen Menschen begegnet und später dann auch sehr vielen prominenten Menschen. Aber wenn wir jetzt mal von den Promis absehen, gab es denn irgendwie eine Begegnung unterwegs auf deinen Reisen, die dich menschlich am meisten berührt hat? Irgendeinen Moment, der dir immer in Erinnerung geblieben ist?
Muss ich vielleicht doch noch ausholen, weil es gab dann so viele Menschenbegegnungen. warum ich eigentlich in der Sahara wieder nach Österreich fahren wollte. Ich habe dann gefilmt, wie ein Wilder die Tuaregs in der Sahara, die in Schnee war, auf schneeweißen Kamelen an mir vorbeigezogen sind. Und ich habe zu wenig getrunken. Und plötzlich erlitt ich in der Sahara in irgendeiner Form, das muss mit Kreislauf was gewesen sein. Ich lag im Zelt, mir war 3 Tage schlecht. Die Filmkamera habe ich dann neben mir im Land Rover gehabt. Wir mussten natürlich weiterfahren, weil es war ja eigentlich eine geführte Tour. Normalerweise schaue ich, dass die Erschütterungen der Kamera nichts ausmachen. Die lagen neben mir am Sitz, die ist rauf und runter gescheppert, war mir völlig egal in den Augenblick. Tuaregs sind an mir vorbeigezogen. Normalerweise wäre ich rausgesprungen, gefilmt, war mir völlig egal. Ich war am Ende. Ich lag dann im Zelt mit irgendeinem Kreislaufkollaps, keine Ahnung was. Mein linker Arm war belzig, ich habe dann gebrochen. Ich habe gesagt, so, das ist das Ende. Und dann, als mir es ein kleines bisschen besser ging, habe ich gesagt, wenn ich jemals wieder die Sahara lebend verlasse, ich fahre nur noch nach Österreich. Und ich habe mich an einem Bild hochgezogen, nämlich mitten in der Sahara, dann im Sandsturm, wo es 30, 35 Grad war, eine Dose Pfirsich. Ich habe mir immer eine kalte Dose Pfirsich vorgestellt und habe gesagt, wenn ich da neben rauskomme, das Erste, was ich mache, ich kaufe mir in Deutschland eine Pfirsich und löffel die leer. Gott sei Dank in Tamanrasset, dann ging mir's besser und nach 3 Tagen hatte ich dieses Horrorerlebnis vergessen und habe dann natürlich dann wieder gefilmt und dann entstand mein Film Sahara-Expedition und dann folgten natürlich weitere Reisen nach Tunesien, Marokko und dann waren wir in meinem geliebten Land Indien, Nordindien, Nepal, dann waren wir in Ladakh gewesen, Thailand, dann habe ich von Super 8 gewechselt auf 16 mm Profimaterial, da habe ich mich für den Rest meines Lebens verschuldet, weil ein Objektiv hat dann 13.000 Mark gekostet, hätte ich einen Kleinwagen dafür bekommen, aber 16 mm war halt Kino, ich konnte dann richtig ins Kino machen und war in Australien, Neuseeland, ich habe die Route 66 verfilmt von Chicago nach Los Angeles, habe eine Kontinentdurchquerung gemacht vom Atlantik zur Pazifik in den USA. Ja, und zwischenzeitlich war ich dann 27 Mal in Nordamerika, teilweise auch als Tourguide mit meiner Gattin und habe Menschen dann auch später mit Freunden, mit Geländefahrzeugen zu den Traumlandschaften Nordamerikas geführt. Also Amerika ist meine zweite Heimat geworden. Also Nevada, Utah, New Mexico, Arizona, Monument Valley, Grand Canyon, Bryce Canyon. Das kenne ich wie meine Westentasche. Und du, lieber André, wir waren ja gemeinsam mal auf Tour, wo ich Tourguide war. Und dann sind wir zum Delicate Arch hochgelaufen. Also, wie schon gesagt, Amerika, Klaus, meine zweite Heimat. Ich liebe es. Ich bin USA-süchtig.
Das merkt man auch und das im positiven Sinne. Wir waren gemeinsam 2008 in den USA, ich werde es nie vergessen, und haben da unvergessliche, fantastische Zeiten miteinander verbracht. Da sprechen wir vielleicht dann auch später noch darüber. Stichwort Siegfried und Roy.
Genau.
Aber würdest du sagen, dass die Sparkasse deinen Arbeitgeber mehr an dir verdient hat oder du an ihm? Wenn du sagst, fürs Leben verschuldet. Also,
ja, genau. Also, sie hat also durch meine aufgenommenen Kredite wahrscheinlich bis heute mehr an mir verdient. Aber ich muss ehrlich sagen, die Sparkasse war ein Horrorerlebnis für mich. Allerdings, die Institution kann ja nichts dafür. Sie hat halt leider mit Geld arbeiten müssen. Aber ich war ein sehr guter Arbeitnehmer, muss ich ehrlich sagen. Ich musste immer schauen oder habe immer geschaut, dass an meine Kasse gepasst hat. Aber nur aus einem einzigen Grund. Natürlich auch, dass ich keine Kassendifferenzen gemacht habe, sondern ich musste ja abend pünktlich raus. Denn wenn ich eine Kassendifferenz hatte, dann mussten Belege aufaddiert werden, gesucht werden, bis die Kasse dann letztendlich gestimmt hat. Aber ich habe dann Filmvorträge schon lange vorher gebucht. Ich musste in Orte fahren, 30, 40, 50, 60 Kilometer oder oft länger nach Reda-Wiedenbrück, wo wir dann früh um 4, 5 wieder heimgekommen sind. Ich durfte natürlich nie in der Bank den Kollegen sagen, ich habe heute einen Filmvertrag. Weil es gibt ja so liebe Kollegen, die sagen, der Bär steht immer in der Zeitung. Ich bin insgeheim neidisch. Den würge ich jetzt eins rein. Der hat heute Abend einen Filmvertrag. Ich hau extra Kassendifferenz rein. Da müssen wir heute Abend suchen. Ich kann das dann zwar 2 Stunden später aufklären, aber der kommt nicht aus seiner Kasse weg und kann dann seinen Filmvertrag nicht wahrnehmen. Das sind halt auch die lieben Kollegen. Und darum musste ich halt immer gucken, dass ich so unbeschwert wie nur möglich meine Arbeit gemacht habe. habt, schaut natürlich, dass die Kasse abends stimmt, dass ich pünktlich um 16.30 Uhr den Ort des Grauens habe verlassen können, um mich dann mit meiner Frau ins Auto zu setzen oder teilweise auch allein, um meinen Filmvertrag wahrnehmen zu können.
Naja, Neid muss man sich verdienen. Mitleid bekommt man geschenkt, heißt es ja immer.
Ja, ist richtig.
Da hast du ja viel auch wirklich dir aufgebaut. Bevor wir gleich zu deiner Idee des Lebens kommen, reist du denn heute anders als in deinen Anfangsjahren? Bist du vorsichtiger geworden oder sagst du dir, naja, jetzt erst recht, wenn ich mal außerhalb Deutschlands unterwegs bin, ich habe noch viel zu erkunden?
Also jetzt erst recht, muss ich sagen. Also ich war ja, da muss ich mal eine Brücke schlagen, zurück in meine Jugendzeit, ein sehr behütetes Kind. Ich durfte von meinen Eltern, ich war geliebt, die wollten natürlich nur das Beste für mich, ich war Einzelkind, ich durfte nie mit anderen Kindern runtergehen, tollen spielen. Ich weiß das gar nicht, wie das ist, mit anderen Kindern zu spielen. Das sind ja immer die Bösen, die wollen dir nichts Gutes, die sind dir schlecht gesonnen. Also ich war nie ein Gemeinschaftsmensch gewesen. Und letztens hat die Presse gesagt, Herr Beer, wir wollen ein Bild von dir mit Schultüte und so weiter. Und da habe ich in meinem alten Fotoalbum gekramt, also mit Spännchen im Haar und so weiter. Ich war ein Milchbubi. Und als ich dann eben mit meiner Frau die erste Reise nach Tunesien machte und ich dies gemerkt habe, es gibt ja noch tausend was anderes und Schöneres und Interessantes auf der Welt wie Österreich, wo ich gerne nach Österreich verfahre. Ich bin ein Bergfan. Ne? Dann hat mich das Fernweh also so richtig gepackt und so richtige Actionreisen, die sind halt mein Ding. Und als ich dann mit 16 mm gedreht habe, also Schlammschlachten und Pistenschinderei und Einsanden in der Wüste, wenn man dann das Auto ausgraben muss und mit Dreck und Speck und der Schweiß rinnt ein übers Gesicht, natürlich blöd, wenn man gerade mit 16 mm eine Szene dreht und mit 16 mm hört man die 10 Mark Scheine bei jeder Sekunde durch die Kamera rasseln, so teuer war das, muss für 8.000 Mark Filmmaterial einkaufen, 5.000 Mark habe ich im Papierkorb geschnitten, jetzt mit dem Chip ist es überhaupt kein Thema mehr. Ja. Dann ist es natürlich weniger gut, wenn der Schweiß in den Augen brennt, aber die Zähne durchgezogen werden muss, weil die halt richtig schön im Fluss ist. Ne? Also Action pur, das ist meine Welt. Und je höher die Temperaturen, meine Frau kippt schon bei 30 Grad um, 35 Grad im Schatten, 90% Luftdurchfeuchtigkeit, das Hemd klebt am Körper. Das ist meine Welt. Ich denke da nur an Pakistan, an Lahore, das heißeste, was ich bisher empfunden habe, oder Sri Lanka, auch fast 90% Luftfeuchtigkeit, aber Palmenhaine oder in Kerala, Südindien, ein Traum. Da hängt mein Herz, das ist mein Leben.
Also, dann hättest du ja auch fast in einer Bäckerei am Ofen arbeiten können, deine Ausbildung.
Überhaupt nicht, weil ich da muss ich nachts um 3 aufstehen. Das ist auch nicht mein
Ding. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen früh. Aber man kann ja sagen, vom Milchbubi zum Weltenbummler. Ja, wie kamst du denn auf die Idee? Dann kam nämlich dann irgendwann der Zeitpunkt, ein Weltfriedensprojekt, so nenne ich das jetzt mal, mit Ortsschildern aufzubauen.
Ja, ja.
Wie kommt man auf diesen Einfall?
Also ganz einfach. Ich hatte ja, wie schon gesagt, mehrere USA-Reisen gemacht und hatte dann schon mir einen Namen erworben als Filmemacher und Buchautor. Und dann kam der renommierte Reisebuchverlag Terra Magica Luzern auf mich zu. Und durch ihn hatten wir dann Auftragsprojekte. Zum Beispiel haben wir den Highway 50 verfilmt und ein Buch drüber gemacht mit einem befreundeten Journalisten, den Manfred Köhler, der war mit dabei, der war so für die journalistische Geschichte tätig. Ich habe mehr so Stimmungsberichte geschrieben. Ich habe bildermäßig das Ganze aufbereitet, habe auch einen Film drüber gedreht. Ja, und dann kam ein Auftragsprojekt über Kanada und Alaska. Und eben bei Dreharbeiten in Kanada 1999 stieß ich dort auf den dortigen Signpost Forest in Watson Lake. Einen Schilderwald jetzt mit über 80.000 Ortsschildern aus der ganzen Welt. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann noch während der Dreharbeiten vor Ort gesagt habe, das mache ich auch in Deutschland. Meine Frau hat gestockt und gesagt, du bist verrückt, du spinnst, sowas kann man doch in Deutschland gar nicht machen. Aber ich habe es dann durchgezogen und als wir dann wieder in Hof waren, habe ich mich dann mit den dortigen Kulturreferenten, das war auch ein Künstler, der mich verstanden hat, Peter Tschübi vom Kulturamt Hof in Verbindung gesetzt, habe gesagt, Mensch, wir könnten doch so einen Schilderwald als große Touristenattraktion, als Highlight für Hof in meiner Heimatstadt Hof installieren. Die hat es dem Stadtrat vorgestellt, die haben gesagt, okay, lass den mal machen. Und dann wurde am 9.11.99, also ich habe den Tag bewusst ausgewählt, also 10 Jahre nach dem Fallen der Mauer, also an einem magischen Datum, wurde der Fernwehpark, kam zur Namenausschreibung, Fernwehpark hat sich dann etabliert, am Ufer der Saale installiert, mit den ersten Pfosten, die praktisch an der Saale in den Himmel ragten.
Und dieser Fernwehpark, der ist nicht nur für dich, sondern für viele Menschen mehr als eben nur ein Schilderwald. Du siehst den Park als Friedensprojekt.
Auf jeden Fall. Denn durch meine Reisen in der Welt spreche ich ja nicht aus der Theorie, sondern aus der Praxis. Ich weiß, wie wunderschön die Welt ist und wie dumm der Mensch ist, der durch Krieg, Terrorismus, Macht und Geldgeilheit, sage ich mal, und religiösen Fanatismus so viel Leid über Unschuld gesprengt. Und deshalb habe ich mir geschworen, eines nicht zu tun, nämlich nicht den Kopf in den Sand zu stecken und Vogelstrauß-Politik zu betreiben, sondern ein Zeichen zu setzen. So ist der Fernwehpark damals schon in Hof, also nicht nur Bundesblech auf Holz, sondern beinhaltet eine Ideologie und eine Botschaft. Der Grundgedanke ist aber erstmal der, dass man mit Blick auf die Schilder aus der ganzen Welt sozusagen im Kopfkino eine Weltreise antreten kann. Beispiel, wenn man jetzt das Schild New York sieht, stellt man sich automatisch die Skyline von Manhattan vor, bei Sydney natürlich die berühmte Opera oder den AS Rock, den Roten Felsen, sprich Uluru in der Sprache der Aborigine, oder bei San Francisco die Golden Gate. Man kann also bekannte Bilder aus dem Kopfkino abrufen und im Fernwehpark auf Weltreise gehen.
Und das hast du sehr schön mal in einem Interview übrigens auch zusammengefasst. Du hast nämlich damals gesagt, wenn dem Regenbogen der Buntheit aller Menschen mit Respekt begegnet wird, kann das friedliche Zusammenleben verschiedener Kulturen funktionieren. Das hätte man nicht besser auf den Punkt bringen können.
Da hast du genau das richtig formuliert oder das übernommen, was ich damals gesagt habe. Denn wie schon gesagt, ich war ja mit den Berbern im Andi-Atlas-Gebirge, ich war mit den Tuaregs in der Sahara, ich war mit den Aborigines im australischen Outback gewesen. Alles wunderbare Menschen, die man mit ihren Sitten und Kulturen nicht nur respektieren, sondern akzeptieren sollte. Ich muss ehrlich sagen, meine Frau und ich, wir sind bekennende Christen, wir leben das Christentum, wir versuchen es zumindest auszuleben, aber mir würde es nie einfallen, unsere Religion anderen mit Gewalt überzustülpen, sondern ich kann zwar nicht verstehen, wie man zum Beispiel einen Affengott Hanuman oder Ganesha anbeten kann, aber die Leute sind glücklich in ihrer Religion. Und kann ich zwar von Jesus erzählen, aber ich muss nicht sagen, dein Glaube ist nichts, du musst jetzt Christ werden. Man muss sie akzeptieren, respektieren, ihnen in Freundschaft die Hände reichen, und so könnte auf der ganzen Welt ein wunderbares Miteinander stattfinden. Und das ist auch die Ideologie und die Botschaft des Fernwehparks, die Buntheit der Welt praktisch in Schildern darzustellen, dass unter den Schildern aus aller Welt Menschen aus aller Welt ein Zeichen für Frieden und Zusammengehörigkeit setzen, egal welche Hautfarbe, Religion oder auch ob sie quer sind oder die Buntheit, jeder hat einen Platz. Und deshalb steht der Fernwehpark eben gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Rechtsextremismus jeglicher Art und für die Erhaltung der Lebensräume auf unserem wunderschönen blauen Planeten Erde. Und wenn ich jetzt an die Kriege denke, an diesen Massenmörder und Kriegsverbrecher im Kreml, könnte ich wahnsinnig werden und an weitere Despoten in der Welt, die einfach unseren wunderschönen Planeten zerstören. Sowas kann es nicht sein. Da wette ich dagegen, da stehe ich auf, da wäre ich zum Berserker. Ich möchte unsere Welt so erhalten, wie sie ist. Ich habe sie kennengelernt. Du merkst, dass ich mich in Rage rede, aber mein Herz springt über. Das ist meine Welt, das ist mein Herzblut, das im Fernwehpark praktisch manifestiert ist.
Also lieber Klaus, jetzt kenne ich dich ja lange genug. Für mich bist du heute noch sehr ruhig. Da habe ich dich schon auch ganz anders, auch in Erinnerung, im absolut positiven Sinne. Also falls ich dich jemals für den Friedensnobelpreis vorschlagen könnte, würde ich es tun. Den hättest du auf jeden Fall verdient. Aber wenn wir mal zu den Schildern kurz kommen. Das erste Schild, ich nehme an, das ist ja nicht von Jesus gewesen, sondern das allererste Schild, das den Fernwehpark eröffnet hat, das kam ja von jemandem anderes. Du nimmst diese Schilder ja in Empfang, persönlich in der Regel. Wie hast du denn dein erstes Schild bekommen? Und von wem kam das?
Also ich war ja bei Dreharbeiten in Kanada und plötzlich lief mir ein Ehepaar entgegen. Das schaute ich so durch die Pfosten rein. Und in Kanada, muss ich sagen, in Watson Lake, da ist ja alles durcheinander. Das könnte man ja in Deutschland gar nicht machen. Da werden Goldschürfpfannen, Elchgeweihe, Wanderschuhe, Erbrettnamen draufgekritzelt, einfach an einem Pfosten gebämbert, sag ich mal. Es ist ein chaotisches, aber wirklich sympathisches Durcheinander. Bei uns käme ja gerade das Ordnungsamt und würde ich sagen, so geht es hier in Deutschland nicht. Jedenfalls haben die sich umgeguckt, haben ein Schild unter den Arm und haben begonnen, das an einen Pfahl zu nageln. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Es war ein Ehepaar aus Reit im Winkel. Wir haben uns dann kennengelernt und sind seitdem befreundet. Und erst kürzlich waren sie, muss ich aber dazu sagen, als dann der Vermittlung in Hof eröffnet wurde, sind sie von Reit in Winkel nach Hof gekommen, auch wieder mit einem Schild von Reit in Winkel unterm Arm, haben das dort angebracht. Und das war dann das erste Schild sozusagen im Fernwehpark. Aber muss ich noch sagen, eigentlich das ganz erste kam schon von einem Fernsehteam. Der Fernwehpark ist ja sehr in den Medien und sogar das erste Schild kam von der MDR-Sendung Außenseiter Spitzenreiter. Hans-Joachim Wolfram und die Moderatorin Christine Trettin-Ehrath haben das da mitgebracht. Und ich habe da natürlich auch ein Schild mit beigesteuert, also von der Route 66. Mhm. Und das waren eigentlich die ersten 3, 4, 5 Schilder, die im Fernwehpark an noch nackten Pfählen in den Himmel ragten.
Und dann ging es Schlag auf Schlag, Pfosten auf Pfosten, denn du bist in den letzten 25 Jahren, mehr als 25 Jahren, ja vielen, vielen Menschen begegnet, auch sehr vielen prominenten Persönlichkeiten. Ja. Gibt es denn eine Schildgeschichte, die so verrückt ist, dass man sie kaum glauben kann, verbunden mit einem Prominenten, die du uns auch erzählen möchtest?
Oh ja, also jetzt muss ich aber erst einmal dazu sagen, wie kam ich denn überhaupt auf die Prominenten? Ne?
Sondern Puh, das ist sehr richtig, genau.
Ich habe mir gedacht, okay, wenn vielleicht 20, 30 Mal über die Schilder gesprochen wird, dann ist es vielleicht in den Medien ausgelutscht und ich brauche die Medien, damit der Fernwehpark überregional bekannt wird, dass Menschen wissen, dass es so etwas gibt, dass sie Schilder mitbringen, nur dadurch, dass Leute Schilder von ihren Urlaubsreisen mitbringen oder Heimatorten mit Partnerstadtschildern, kann der Fernwehpark erwachsen. Es ist ja nicht meine Aufgabe, den Fernwehpark mit Schildern zu bestücken, was ich natürlich auch durch unsere Reisen gerne mache, sondern Menschen haben die einmalige Gelegenheit, sich mit einem Schild von ihrer Heimatstadt und ihrer Traumreise im Fernwehpark zu verewigen, also ihre Traumreise unvergesslich zu machen. Es kommen ja Bürgermeister aus ganz Deutschland angefahren, die den hohen Werbeeffekt wittern und sagen, Mensch, hier wird gefilmt, fotografiert, Stars, Medien und Promis sind da. Ich möchte das Schild, dass der Name meines Ortes, meiner Stadt, wo ich Bürgermeister bin, im Fernwehpark zu sehen ist. Und da muss ich jetzt schon abwinken und sage, okay, seit vielen, vielen Jahren geht es nur mit Partnerstadtschildern. Zum Beispiel waren wir, das muss ich jetzt ein bisschen ausufern, aber das ist wichtig für mich, waren wir zum Beispiel in München eingeladen und da habe ich gesagt, also nicht nur meine Lieblingsdeutsche Stadt in München möchte ich haben, sondern auch die Partnerstadtschilder. Und da hat uns damals der Bürgermeister, damals noch Monatseder, hieß er, eingeladen und dort, wo die Fußballer immer nach einem Spielgewinn stehen, im Marienplatz, im Rathaus waren wir dann auf der Empore, Fernsehteams waren da und dann wurde uns das Ortsschild von München mit Sapporo, Japan, Cincinnati, Kiew und so weiter, Edinburgh übergeben, weil einfach die Bürgermeister sagen, ist eine tolle Geschichte. Ja, und das waren erst einmal die Ortsschilder und dann habe ich gesagt, okay, irgendwann ist das Schilderthema ausgelutscht, so lapidar formuliert. Mhm. Ich möchte aber diesen Friedensaspekt weiter durch die Welt transportieren und es geht halt besser durch Prominente, als wie wenn das Gretchen Müller oder Hugo Mayer symbolisch die Hand hebt für den Frieden in der Welt. Ich frage Prominente. Und der erste Prominente, den ich gefragt habe, war Gunter Emmerlich. Das war damals nach einer Fernsehsendung in der Freiheitshalle Hof, war ich auf der Aftershow-Party mit eingeladen. Bin ich zu Gunter Emmerlich hin und habe ihm das Projekt vorgestellt. 1999, da war der Fernsehpark nur wenige Wochen alt, eigentlich gar nichts zu sehen. Und er hat gesagt, Herr Bär, Mensch, tolle Sache, ich liebe bunte Vögel. Da hat er mich als bunten Vogel bezeichnet. Ein ganz großes Kompliment von Gunther an mich. Er hat gesagt, aber Sie werden verstehen, ich laufe nicht täglich mit dem Heimatortschild meiner Heimatstadt Dresden unterm Arm durch die Gegend. Wenn Sie jetzt in die Kulisse runtergehen, die gerade abgebaut wird und irgendwas finden, ich unterschreibe es Ihnen. Sozusagen als erstes Promi-Schild. Bin ich runter, habe ein Schild vom MDR gefunden. Harald Junge war da noch dabei. Und hat Harald Junge und Gunther Emmerlich waren die ersten beiden oder da. Gunther, der erste Promi im sogenannten Science of Fame.
Aber das dann, war ja schon ein Highlight damals. Ich meine, Harald Junke und Gunther Emmerlich, muss man sich jetzt nicht verstecken.
Auf jeden Fall, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, ich frage weitere. Und es waren aber dann immer noch der Gedanke, Prominente und Ortsschilder. Dann war Dieter Thomas Heck persönlich bei mir im Fernwehpark. Er hat mir das Ortsschild von Lauf, Ortenau-Kreis übergeben. Und dann ist der Fernwehpark sogar in seiner Fernsehsendung, Musik ist Trumpf, glaube ich, und so in der Richtung hieß die.
Musik liegt in der Luft.
Oder Musik liegt Sendung. In der Luft. Musik ist Trumpf, das war mit Peter Frankenfeld, richtig. Genau, Musik liegt in der Luft übergeben. Schon mal eine Riesenwerbung, dass es im Fernsehen gekommen ist. Und dann habe ich eben gemerkt, dass ich die Promischilder, auch Thomas Gottschalk, Kulmbach hat er mir damals übergeben. Ne? Thomas Gottschalk ist sowieso eine eigene Geschichte, kann man ansehen. Eine eigene Fernsehsendung drüber, Broadcast-Sendung drüber machen. Aber übergeben. Und dann habe ich gemerkt, ich muss Prominente fragen, ob sie mit ihrem eigenen Starschild sich hier verewigen möchten. Ich bin also dann an die Agenturen herangetreten, an die Management, habe das Projekt vorgestellt, habe ein Schild beziehungsweise ein Bild von den Prominenten erbeten und seitdem gibt es Starschilder mit dem Bildnis des Stars mit seinem Namen, so dass man also gleich weiß, also Kevin Costner, Arnold Schwarzenegger, um jetzt gleich mal hochzupokern, heben symbolisch die Hand für den Frieden in der Welt. Und dann kamen bis zum heutigen Tag über 550 Stars aus Musik, Film und Fernsehen dazu, die ich alle persönlich treffe und die dann ein Schild signieren und auch ihre Hände in Ton verewigen. Denn ich habe mir gesagt, okay, am Anfang waren die Ortsschilder, dann kamen die Starschilder. Und dann habe ich gesagt, ich möchte diesen Friedensaspekt noch etwas mehr optisch herausmeißeln. Und als absoluter Hollywood-Fan, Walker-Fan, Mensch, Chinese Theater, wie es früher geheißen hat, Handabdrücke in Ton, ich entwickle auch einen Spezialton, wo dann neben der Starschild-Signierung ich die Prominenten fragen, auch ihre Hände wie in Hollywood in Ton zu verewigen. Am Anfang war das Zement gewesen. Wir sind dann noch mit Sand und Zement angerückt. Es war eine riesen Kleckerei, Sauerei, bis wir das zusammengemischt haben. Da warst du sicher auch mal dabei. Und teilweise war es dann schwierig, wenn das da zum Beispiel etwas länger aufgehalten war. Und etwas zu später kam, dann hat der Zement schon begonnen anzuziehen. Und selbst Reinhold Messner mit seinen felserprobten Fingern hatte dann Mühe, noch in den Ton einzudringen. So hart wurde er schon. Oder war er dann vielleicht der Zement zu weich angemischt? Konnte es passieren, dass auf der Rückfahrt die wertvollen Handabdrücke der Stars wieder zerrüttelt wurden durch die Autoschüttelei, bei der Rückfahrt nach Hof, ne? Also habe ich dann eine Töpferin gefragt, den Hof, der einen Keramikladen gehabt hat, und die hat dann einen Spezialton entwickelt, sodass die Prominenten dann selbst kurz vor ihrem Auftritt im Smoking oder Abendkleid noch ihre Hände in diesen Spezialton drücken konnten. Das war dann nur ein leichter Abrieb zu sehen. Als er trocken war, konnte man die Hände zusammenschlagen, schon war er wieder weg. Und bis heute haben wir über 500 Handabdrücke von Stars, gebrannte Tontafeln, die wir natürlich nicht im Fernsehpark ausstellen können, die sind sehr zerbrechlich, sehr wertvoll, sondern die wollen wir einfach mal in einem Starmuseum in Oberkotzau, dem jetzigen Standort, präsentieren. Aber das ist dann wieder eine ganz, ganz andere Geschichte.
Ja, darüber können wir, glaube ich, nochmal eine separate Podcast-Folge irgendwann mal aufzeichnen. Wenn es soweit ist, dann verabreden wir uns wieder. Was für eine Lebensgeschichte, dass da Netflix noch nicht auf dich zugekommen ist oder Amazon Prime. Das müsste man eigentlich in so einer sechsteiligen Serie bei RTL Plus oder vielleicht auch woanders verfilmen. Da hätte man genügend Material. Aber aus Gretchen Müller wurde ja dann irgendwann auch der Dalai Lama. Dem bist du nämlich auch schon begegnet.
Genau, das ist natürlich so ein absolutes Highlight. Also ich muss vielleicht noch dazu fügen, wie komme ich denn überhaupt an die Promis ran? Normalerweise fahre ich dann zu den Promis hin. Also ich stelle das dem Management vor, wenn ich die Zusage bekomme, werde ich zum Beispiel eingeladen an den zu Filmveranstaltungen, zu Fernsehproduktionen.
Ja.
Wir waren sogar schon mal in einer Fernsehshow gewesen, in Inka, bei Inka, Inka Bause, die dann den Josef Hannerschläger in der Sendung hatte. So bin ich dann wieder auf die Rosenheim-Cops gekommen. Also wir sind teilweise auch am Set bei Filmdreharbeiten. Und vor wenigen Tagen kamen wir aus den Bavaria Filmstudios in München-Geisel-Gasteig zurück, wo wir das dritte Mal schon waren. Denn das erste Mal vor Corona haben wir die Marisa Burger aufgenommen, die Frau Stockel. Und auf ihren fernseherprobten Schreibtisch durfte ich dann die Handabdruckschale hinstellen und sie hat ihre Hände in Ton verewigt. Ne?
Aber Klaus, ich kann mir ja vorstellen, so eine Rosenheim-Cops-Schauspielerin, da kommt man ja noch ran über eine Produktionsfirma, über die Filmstudios in München-Geisel-Gasteig. Ja, ja. Aber der Dalai Lama ist ja dann doch nicht, der wohnt ja nicht ums Eck. Ja, da ist ja, man kann den ja nicht einfach anrufen, sondern man muss ja irgendwie den Kontakt aufnehmen.
Genau, also wie gesagt, wir waren in aller Freundschaft, wir waren im Riffabot, das sind alles Sachen, wo man vielleicht auch noch einigermaßen leichter reinkommst, wie du richtigerweise sagst, lieber André. Aber ja. Dalai Lama, ich habe den natürlich mal angeschrieben. Das heißt, sein Umfeld angeschrieben, mich vorgestellt, dann jahrelang nichts mehr gehört. Und dann habe ich gelesen, dass der Dalai Lama nach Nürnberg kommt. Das war vor vielen Jahren. Da hatte ich jetzt einfach, was ich normalerweise nie mache, ich fahre nur zu Stars, wenn ich eine offizielle Akkreditierung habe, wenn ich einen Termin habe, nicht, dass ich umsonst hinfahre. Ich hatte dann auch keine Handabdrücke dabei. Ich habe nur mal auf gut Glück ein Starschild anfertigen lassen und er war dann erst in einem Hotel. Und ich weiß noch, wie heute, der Hotel, da war ein roter Teppich, war abgesperrt und da waren sehr viele Dalai Lama-Fans dort, auch sehr viele Tibeter mit Gebetsschalen und so weiter. Und ich stand dann eingekeilt in der Reihe. Ich habe gedacht, jetzt, wenn er da vorbeikommt, ich halte einfach das Schild hoch und bitte ihn zu signieren. Ja. Auf einmal tippt mir jemand auf die Schulter, es war ein schwarz gekleideter Herr, hat gesagt, Sie sind doch der Herr Bär. Habe ich gesagt, ja, woher kennen Sie mich? Ja, ich habe Ihre Zeilen, den Brief an den Dalai Lama gelesen. Ich habe sie jetzt von den Bildern im Internet wiedererkannt. Sie haben ein Schild dabei, aber wir haben keinen Termin. Habe ich gesagt, nee, ich bin halt auf gut Glück da. Ich sagte, na warten Sie mal, ich frage mal seine Heiligkeit. Ist er verschwunden? Nach einer Viertelstunde ist er wiedergekommen und hat gerade gesagt, Herr Bär, Sie haben Glück, der Dalai Lama hat sich in irgendeiner Form an die Sache erinnert. Es wurde ihm damals vorgetragen und er empfängt sie. Habe ich gesagt,
aber wie
was?
Fühlt man sich denn in so einem
ein
Moment?
Wahnsinn.
Das ist doch, da muss einem doch alles durch den Körper gehen vor Freude über diese schöne Nachricht.
Auf jeden Fall. Also ich war ja fast geschockt. Ich durfte dann also die Absperrung überschreiten. Selbst die Tibeter haben alle geschaut, was hat denn, ist denn der besonders, dass er jetzt da hinkommt? Ich wurde ins Hotel reingeleitet und am Eingang, wo der Dalai Lama dann rauskommt, durfte ich mich mit dem Schild platzieren. Und dann kam raus, ich habe das Schild hochgehalten, hat freundlich genickt, die Hände gefaltet, ich habe einen Stift in die Hand gegeben, habe gesagt, ich habe seine Heiligkeit gebeten, seine Unterschrift drauf zu setzen, was er dann auch gemacht hat. Mein Fotograf, den ich extra mit dabei hatte, war aber eingekeilt, der durfte nicht mit und hat von Weitem dann Bilder geschossen, die überhaupt nichts waren, unscharf. Das war nicht brauchbar. Aber einer von der Crew von Dalai Lama hat dann ein Bild gemacht, das musste ich dann noch abkaufen für fast 100 Euro. Aber sonst hätte ich überhaupt kein Dokument gehabt, wo man mich mit dem Dalai Lama gemeinsam auf einem Bild sieht. Ja, und dann hatte ich das fertige Schild praktisch in der Hand, habe es auf den Boden gestellt. Auf einmal kommt ein Freund vom Dalai Lama auf mich zu, Herr Bär, bitte nicht auf den Boden stellen, da ist die Unterschrift seiner Heiligkeit drauf. Das Schild darf den Boden nicht berühren. Habe ich gesagt, was? Ach so, Entschuldigung. Und dann habe ich es halt zugenommen, dass es also keinen Kontakt mit dem Boden mehr hat. Und dann ist der Dalai Lama über den roten Teppich marschiert, habe rechts und links zu den Tibetern praktisch freundlich ihnen zugewinkt, gewunken. Und ist dann in der Luxuslimousine verschwunden. Wir Papst, da waren da so Vorhänge dran, hat rausgewunken. Die Vorhänge in Rot haben sich dann geschlossen. Und dann ist er zu der Kundgebung nach Nürnberg gefahren. Ne? Also einmal dem Dalai Lama praktisch persönlich zu begegnen, das ist natürlich schon ein Highlight.
Ja, und von diesen Erlebnissen könntest du stundenlang noch viele, viele mehr erzählen. Man kann dir wirklich sehr, sehr lange zuhören. Klaus, hast du denn schon mal ein Schild geklaut? Also ich frage jetzt nur für Recherchezwecke natürlich.
Nein, das mache ich natürlich nicht. In keinster Art und Weise, denn ich möchte ja, dass hinterher die Begegnung mit dem Star oder auch das Schild in irgendeiner Form auf der Homepage platziert werden darf. Und wenn ich dann was klaue und sage, schau mal, ich habe das jetzt auf der Homepage, das ist ein leichtes Spiel für die Kriminalpolizei, den auszufinden, finde ich, zu machen, der Inhaber der Homepage ist. Das ist dann natürlich eine ganz andere Story dann wieder.
Natürlich.
Es wurde mal eines geklaut, ja. Aber das wusste ich nicht. Ich habe das dann überreicht bekommen, und zwar von einer Sehenswürdigkeit in Norwegen. Und es ging dann das Schild zu einer bestimmten Lagune, und dann war dort in der Zeitung gestanden, die Touristen sind alle blind gelaufen, denn das Hinweisschild zu der berühmten Lagune hat gefehlt und die Touristen haben die dann nicht mehr gefunden. Aber es hängt jetzt im Fernsehpark, aber ich wusste ja nicht, dass es geklaut wurde. Ne? Es wurde dann zwar erneut, aber ich kann echt nichts dafür.
Na, du bist total harmlos da. Du tust ja keiner Flieger etwas zuleide. Aber weißt du eigentlich, was das am häufigsten gestohlene Ortsschild der Welt ist?
Gestohlen, naja gut, der Welt nicht, aber es gibt so eines in Deutschland, das heißt, nicht Sommerpause, ich komme jetzt nicht drauf.
Also ich gebe dir einen kleinen Tipp, es ist eine Stadt. Das ist es nicht, aber auch ein sehr schöner Name, es ist etwas aus Österreich, eine Gemeinde aus Österreich.
Oh ja, genau, das wäre als nächstes gekommen. Und zwar heißt die Fucking mit CK. Und es wurde dauernd geklaut, fucking, ne? Mhm. Es hat aber mit diesem Wort, wo man anfänglich denken könnte, als wäre es etwas schlüpfrig oder so in der Richtung, nichts zu tun. Es heißt fucking und der Bürgermeister war es jetzt leid, praktisch, dass das Ortsschild immer wieder gestohlen wurde und hat den Ort jetzt umbenannt. Anstelle CK heißt es jetzt mit 2G Fucking und jetzt bleibt es einfach dort hängen. Ich habe aber noch das Original, habe es aber nicht geklaut, sondern ich habe es damals bekommen. Es hängt Fucking und es gibt ja auch ein Fucking Hell, ein Bier.
Ja.
Da war sogar mal ein Kamerateam im Fernsehpark und hat dann Fucking gefilmt, weil in Amerika, die sind ja so brüde, durfte das nicht mehr vertrieben werden, weil es klingt zu ordinär, obwohl das eigentlich mit dem Wort gar nichts zu tun hatte. Ne?
Wahnsinn. Gibt es denn irgendein Ortsschild, das du jemals bekommen hast, bei dem du erstmal googeln musstest, ob es diesen Ort überhaupt gibt, ob der echt ist?
Ja, ich habe zum Beispiel auch das längste Ortsschild Europas, und zwar in dem Bereich der kuriosen und lustigen Ortsnamen. Das heißt, es ist eine Sammlung, muss ich jetzt vorausschicken, von über 150 lustigen Ortsnamen. Diese Namen sind ja im Internet der Renner. Von Lederhose und Katzenhirn bis Schabernack. Lederhose kennt man ja, wenn man durch Oberfranken nach Berlin fährt. Aber das sind auch einige schlüpfrige Namen dabei. Und deshalb musste ich erstmal eine Hardcore-Ecke FSK 18 einrichten. Das harmloseste ist ja noch Großmus, Mein Kot und Unterkacker. Und ich versuche dann auch in der Kombination der schlüpfrigen Namen noch einen zusätzlichen Lacheffekt hervorzukitzeln und drüber Oberanschissing. Genau wie Grätzi, Jucken oder Auer. Aber das sind ja wirklich noch die harmlosesten. Und deshalb FSK 18 für Familien mit Kindern. Oder wenn ich eine Führung habe, sage ich, jetzt sind ein paar Mädels dabei unter 18, Männer oder Ehemänner oder Freunde, haltet mal den Mädels die Augen zu. Ich möchte nicht, dass sie durch den Fernsehpark verdorben werden. Ne?
Ja, und dann stehst du dann neben so einer Kordel da vor Ort und sagst zu den Menschen, sind sie schon feuerig, sie dürfen hier nicht rein? Also wie darf ich mir das vorstellen?
Also einen Ausweis verlange ich jetzt nicht unbedingt, aber wenn ich dann zu einer 80-jährigen Dame sage, also gerade sie dürfen in eine gewisse Ecke nicht rein, denn Mädels unter 18 dürfen noch nicht rein, dann sagt die 80-Jährige, ach, ich bin schon etwas drüber. Ne? Ganz toll ist natürlich, wenn ich Promis im Fernsehpark habe. Das ist ja interessant. Das muss ich auch unbedingt noch dazu schicken. Ich werde nicht nur eingeladen zur Filmveranstaltung, zur Filmpremiere. Da werden zum Beispiel bei The Day After Tomorrow in Berlin mit dem
Roland Emmerich.
Ja. Eine riesentolle Geschichte. The Day After Tomorrow hat er ja gemacht. Ne? Und da war ich mit ihm auf dem roten Teppich. Er hat seine Hände in den Ton gedrückt. Hollywood-like. Das sind ja Geschichten über Geschichten. Und viele persönliche Stars kommen ja auch persönlich in den Fernsehpark, um dort A, in die Science of Fame aufgenommen zu werden oder sich mal zu anzuschauen, wo hängt denn mein Schild letztendlich, wo ich damals bei im Rahmen der Fernsehsendung da geehrt wurde. Zum Beispiel Ralf Schmitz ist auf ein Schild im Science of Fame zugerannt in der Abteilung der lustigen Ortsnamen mit dem Namen Witzwort. Hat er gesagt, Klaus, das ist mein Schild. Witzige Wort vertrete ich ja auf der Bühne und hat sich dann gerne bei dem Schild Witzwort ablichten lassen. Aber muss ich unbedingt noch dazu sagen, das längste Ortsschild Europas habe ich von dem Sänger Ross Anthony bekommen in der Fernsehsendung Willkommen bei Carmen Nebel. Und es war damals eine Riesengeschichte, es war eine Eurovisionssendung und 4,5 Millionen Fernsehzuschauer haben dann den Einmarsch des Schildes 18 Meter lang mit zwei schottischen Blaskapellen in der Fernsehsendung gesehen. In Hof hätte ich das gar nicht unterbringen können, aber jetzt durch den Umzug vor 8 Jahren in den Markt Oberkotzau wurde es an 19 Pfählen befestigt mit einem unaussprechlichen Namen. Hinten heißt es einfach nur Gogogoch. Es ist so, als wenn jemand auf einer Tastatur vom PC wahllos herumgetippt hätte und dann kam ein Wort raus. Aber man kann es übersetzen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die deutsche Übersetzung von diesem langen Wort noch zusammenbekomme. Ich glaube, so ähnlich die Marienkirche an einem wilden Strudel bei der Roten Höhle und die Thessalonikerkirche praktisch in einer Mulde bei der Weißen Hasel. So in die Richtung lautet die deutsche Übersetzung dieses unaussprechlichen Namens.
Mann. Also das ist schon reif für eine zweite und für eine dritte Folge. Das kann man gar nicht in einer Podcast-Aufzeichnung unterbringen.
Ja, aber was unbedingt noch untergebracht werden muss, ist Folgendes. Ortsschilder, Starschilder, Handabdrücke und dann habe ich gesagt, also mir reicht's immer noch nicht. Ich möchte Stars und Prominente, die sich in ganz besonderer Weise für hilfsbedürftige Menschen auf der Welt engagieren, noch in ganz besonderer Weise ehren. Und als absoluter LA, Los Angeles, Hollywood-Fan habe ich gesagt, ich vergebe Starsterne, wie eben auf dem weltberühmten Walk of Fame. Und so habe ich im Fernsehpark die ersten 9 Starsterne vergeben. Und zwar in erster Linie natürlich an Karl-Heinz Böhm für sein Hilfswerk Menschen für Menschen in Äthiopien. Dann habe ich einen Stern vergeben an Hans-Dietrich Genscher für seinen ganz persönlichen Einsatz zur Ausreise der Prager Flüchtlinge 1989. Dann an Henry Maske, der macht sehr viel für sozial schwache Kinder. Sarah Connor übrigens war die erste Sängerin, die einen Stern bekommen hat, aber die muss nochmal in den Fernsehbar kommen. Die war damals krank, die Sternverleihung hatten wir damals in Feucht gemacht, kurz vor ihrem Auftritt, denn den Auftritt musste sie durchziehen. Dann an James Last, dann an Heino. Und dann war der größte Mensch, also bei mir, für mich größte, wo ich immer noch Gänsehaut bekomme. Denn
lass mich überlegen, Pia Bries, oder?
Pia Bries, ja. Ja. Winnetou war persönlich bei mir damals noch in Hof auf meinem Boulevard der Humanität, wie ich meinem Sternenwort genannt habe. Denn es gibt ja nur Sternverleihungen an Promis, die sich eben für karitative Zwecke besonders auszeichnen. Und Pia Bries war persönlich da, hat sehr viel gemacht für Kriegsweisen im Ex-Jugoslawien. Und einmal in die Augen von Pia Bries schaue ich in die Augen von Winnetou. Und er war bei mir, es ist für mich immer noch der größte Indianerhäuptling. Ich sage jetzt bewusst Indianer, weil diesen Schmarrn mache ich nicht mit. Man darf nicht mehr Mohrenkopf sagen, man darf nicht mehr Indianer sagen. Ich gender auch nicht. Das ist für mich eine Verhunzung der Sprache. Ich bin gegen Rassismus. Ich sage Indianer. Wenn ich in Amerika bin, sage ich Native Americans. Aber so einen Schmarrn mache ich nicht mit. In diesem Zusammenhang also Indianer, Winnetou war persönlich bei mir einfach das Größte. Aber nicht jeder Star eben, der einen Starschild signiert und seine Hände in Ton verewigt, bekommt auch einen Stern, sondern eben nur ganz besondere. Und an erster Stelle natürlich neben Rainer Meutsch, der über 800 Schulen in Schwarzafrika, Lateinamerika gebaut hat, ist die wieder ganz andere Geschichte, die kann man da gar nicht erzählen. Er ist ein Mensch, der 150.000 Kindern eine Schulbildung ermöglicht hat in Ländern der dritten Welt. Deshalb hat er von mir auch einen Stern bekommen, obwohl vom Namen her natürlich nicht so bekannt ist, wie André genannte. Einer hat dann natürlich auch noch einen Stern bekommen, das ist Peter Maffay, der auch persönlich im neuen Fernsehpark im Markt Oberkotzau war. Nämlich für seine Hilfsorganisation Peter Maffay Stiftung und natürlich die Kinder Tabaluga Stiftung.
Also du hast sie alle, du hast sie wirklich alle in deinem Park und ich merke schon, da ist wirklich Tempo drauf, ja. Du könntest Bücher schreiben, auch das hast du ja schon gemacht. Ich muss aber, weil wir schon fast am Ende der heutigen Folge sind, dir noch eine Frage stellen. Und zwar, wir gehen nochmal zurück in das Jahr 1976. Du bist ja auch Filmemacher. Ja. Was ich ganz vergessen hatte, 1976 erschien ja auch Dancing Queen, ein Song, der bis heute vor allem in Zahnarztpraxen und Fahrstühlen überlebt. Lieber Klaus, was war denn dein Aber-Moment 1976 oder warst du mehr Pink Floyd?
Nee, also ich bin ja der absolute Verfechter und Fan der 60er und 70er Jahre. Also Oldies but Goldies, das sind für mich die absolutesten, tollsten Songs, die es je gegeben war. Ich bin mit der schönsten Musik aufgewachsen, die es wirklich je für mich gab. Ich habe auch Oldie-Abende gemacht. Ich bin Schlager-Fan, ich bin Hardrock-Fan, ich bin Rock-Fan und neben Status Quo den damals bekannten Led Zeppelin und so weiter, Lady in Black oder Uriah Heep natürlich, bin ich natürlich auch ein ABBA-Fan, die für mich die schönsten Lieder gesungen haben und einmal Agneda jedenfalls Agneda war für mich mit ihren süßen Hintern praktisch die
schönsten. Das darfst auch nur du sagen, lieber Klaus.
Das sage ich, mit der Überzeugung. Steht ja auch in den Medien, dass sie teilweise so genannt wird. Da würde ich was drum geben, sie in die Science of Fame aufnehmen zu dürfen. Aber Dancing Queen ist natürlich für mich das Non-Plus-Ultra. Aber also, stimmt noch auf eine gewisse Schiene, aber eins bitte ich dich, mir noch sagen zu
natürlich,
dürfen.
Gerne.
Und zwar ist Folgendes. Der Fernsehpark war ja 17 Jahre in Hof gewesen. Und dann wackelten die ersten Pfosten. Und ich hatte Angebote bis Berlin, die gesagt haben, Herr Beer, sollte der Fernsehpark Hof jemals verlassen, wir würden alles tun, um diesen BR-Schatz in unsere Stadt zu holen. Berlin hat so viele Highlights. Gut, da hätte ein Fernsehpark sicher nicht gebraucht. Aber zum Beispiel der Bürgermeister von Bad Steben würde ihn heute noch sofort in den Kurpark stellen oder vor die Spielbank. Aber dann wurde in Oberkotzau dieses generationsübergreifende Freizeitprojekt gebaut mit Kinderspielplätzen und so weiter, Wohnmobilstellplätzen und die haben ein Highlight gesucht. Und da ich den Bürgermeister seit vielen Jahren kenne, ich habe dort dann auch in der Volkshochschule meine Reisefilme, Kulturfilme gezeigt, war das genau der Zeitpunkt, die Pfosten haben in Hof gewechselt, Berlin hat Angebot gestellt, hat er gesagt, Klaus, komm nach Oberkotzau. Und deshalb sind wir 2018 umgesiedelt in den kleinen Markt Oberkotzau, 8 Kilometer von Hof entfernt. Und da wurde der Fernsehpark völlig neu installiert. Das heißt, ganz wichtig, in Hof war ja alles durcheinander. Ich wusste ja nicht, was kriege ich im Januar 2001 oder im September 2015. Da waren Starschilder, Ortsschilder, alles durcheinander auf engstem Raum. Und hier konnte man natürlich nach Themen sortieren. Und deshalb wurde der Fernsehpark in Oberkotzau an einer zur Verfügung gestellten Fläche völlig neu präsentiert, nach Themen sortiert, mit Showbühne, mit Amphitheater, mit 2 großen Parkplätzen, wo also praktisch dann auch auf der Showbühne Musikevents stattfinden, die Stars geehrt werden. Also Oberkotzau ist der absolute Wahnsinn.
Auf jeden Fall Werbung. Also Oberkotzau ist wirklich ein Besuch wert, denn ob es nun ein Schild aus dem Timbuktu ist oder eine Begegnung im Dschungel von Borneo, Klaus Beer zeigt uns, dass Reisen mehr ist als Ankommen. Das ist nämlich eine Haltung, eine Offenheit, ein Statement. Und wer den Fernwehpark einmal besucht hat, in Oberkotzau, bei Hof, ganz oben in Bayern, der weiß, man muss nicht um die Welt fliegen, um zu verstehen, wie groß sie ist und wie kostbar. Deswegen danke, lieber Klaus. Du merkst, wir sind schon am Ende der heutigen Folge.
Ja, leider.
Fürs Mitnehmen auf diese ganz besondere Reise mit dir. Und ich wünsche dir natürlich ganz persönlich auch weiterhin, auch deiner lieben Frau Erika, alles erdenklich Gute.
Ja, vielen Dank. Aber lass mir zum Schluss noch sagen, es gibt ein magisches Wort. Und das heißt www.fernweh-bike.de. Ich gehe früher am PC, gehe abend weg, seit 6 Jahren, eigentlich seit 25 Jahren. Und da ist alles dokumentiert. Die Begegnungen der Stars in großen Bilderstrecken, in Videos. Man sieht also hautnah, wie die Stars ihre Handy in Ton verewigen. Einfach mal reingehen. Man braucht 14 Tage keinen Fernseher mehr. Da ist alles dann hautnah zu erleben. Und wer Schilder hat, einfach bringen. Wir machen sie auf, bekommt tolle Geschichte und die Leute können dann sagen, meine Traumreise ist im Fernwehberg für immer verewigt.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.